Es ward aber das zeitweilige Licht auftauchen in der Gegend des Toten Meeres stets stärker und heftiger und wiederholte sich öfter als im Beginn. Es glich diese Naturszene einem fernen und starken Wetterleuchten. Es gab darum viel Stoff zu allerlei Besprechungen. Lazarus selbst meinte, dass er so etwas in solcher Heftigkeit noch nicht gesehen habe. Auch die Judgriechen behaupteten das Gleiche. Die armen Knechte und Arbeiter mit der noch immer anwesenden Ehebrecherin und die schöne Helias mit ihren Angehörigen sagten dasselbe und wunderten sich alle sehr über diese Erscheinung. Nur die Römer betrachteten diese Naturszene mit ganz gleichgültigen Augen, und Agricola sagte zu mir: »Herr, diese Naturszene ist nicht übel anzusehen, aber unsere brennenden Berge sind doch noch ganz etwas anderes.« Sagte ich: »Oh ja, das ganz sicher. Doch denkwürdiger sind sie nicht als dieser See, denn in diesem See liegt eine große und sehr traurige Menschengeschichte begraben. Gleichwie in dem euch Römern schon gar wohlbekannten Kaspischen Meere. Und darum sind diese Erscheinungen um vieles denkwürdiger, denn jene eurer brennenden Berge, die ich gar wohl kenne und auch gar wohl weiß, dass erst vor wenigen Dezennien durch den heftigen Ausbruch eures Vesuvs ein paar Städte gänzlich verschüttet worden sind. Aber darum ist diese Erscheinung dennoch um vieles denkwürdiger. Denn bei diesem Naturkampfe sind viele tausende Menschenseelen mitbeteiligt und werden von den Naturgeistern zum eitlen Kampfe gegen mich mitgerissen, während bei euren Brennbergen bloß die Naturgeister gegen die Gesetze meiner Ordnung kämpfen. Und sieh, darin besteht ein großer Unterschied. Damit du das aber noch genauer merkst, so will ich dir die innere See auf einige Augenblicke öffnen, und du wirst gar sonderbare Dinge zu sehen bekommen. In diesem Augenblick hatte Agricola schon das zweite Gesicht und schrie bald laut auf: »Herr, erlöse mich von dieser Anschauung, denn ich schaue da ja Grässliches, Übergrässliches. Oh, welche Gestalten! Was wären unsere eingebildeten Furien dagegen? Da ist ja der ganze See und die Luft bis weit über die Wolkenregion mit zahllosen Zerrbildern der schauderhaftesten Art voll angefüllt. Oh, da gibt es ja einen gar verheerenden Krieg, und das von einer solch nie erhörten Grausamkeit, wie auf der Erde unter Menschen noch nie einer geführt worden ist. Ja, was wollen denn diese Wesen damit bezwecken? Ich sehe aber auch eine ebenso große Menge weißer und ernst schöner Wesen dahin eilen, und jene wahren Scheusale fliehen vor ihnen. Wer sind denn diese weißen Menschengestalten, die daher eilen zu der Stätte der Gräuel über Gräuel?« sagte ich. »Die grässlichen Gestalten sind die einstigen Sodomiten. Durch solchen Kampf, den sie gegen mich führen wollen, werden sie mehr und mehr gesänftet, wie auch durch die zu ihnen eilenden weißen Geister, die wir Geister des Friedens und der Ordnung nennen wollen, in eine größere Ordnung gebracht. Der Wind aber, der nun für das Außengefühl ganz kühl von Norden her weht, ist eben nichts anderes als jene vielen weißen Geister, vor denen die grimmigen und bösen Feuergeister, die aus dem See kommen, fliehen. Wenn du dich nun satt geschaut hast, so sei wieder naturwach. Hier ward Agricola gleich wieder im ganz natürlichen Zustande und sagte zu mir: Herr, Herr, seitdem Sodom und Gomorra mit den anderen 10 Städten unterging, werden wohl schon über 1500 Jahre vorübergegangen sein, und jene damals gelebt habenden Seelen sollen im Reiche der Geister noch zu keiner lichteren Erkenntnis gekommen sein? Sagte ich: Ja, du mein Freund, da hast du nun einen ganz kleinen Beweis, tatsächlich selbst geschaut, wie schwer es ist, jenseits eine gänzlich verdorbene Seele nur in so weit zu bessern, dass sie dahin zu einer geringen Einsicht und Erkenntnis kommt, dass sie so böse ist und als solche nie in einen freien und seligen Zustand kommen kann. Wenn eine Seele das einmal einzusehen anfängt, so wird sie ihrer alten Bosheit selbst Feind und fängt an, sie zu verachten und zu verabscheuen und sucht in sich selbst besser zu werden. Fällt sie dann und wann auch noch in eine alte Sünde zurück, so verharrt sie in derselben nicht, sondern bereut sie und hat keine Sehnsucht, sie wieder zu begehen. So werden nach und nach ihre bösen Leidenschaften vermindert und abgekühlt, und es wird also denn auch lichter und heller in einer solchen Seele. Und weil für solch eine Besserung einer bösen Seele zuerst die von dir gesehenen weißen Friedensgeister sorgen, so geht dann solch eine in sich gebesserte Seele zuerst zu diesen Geistern über und übt sich da in der Geduld und guten Ordnung und Ruhe. Ist sie darin bald selbst ganz lebensfest geworden, so kann sie dann auch in einen noch besseren Zustand übergehen, der ihr aber nicht als irgendein Lohn für ihr Besserwerden erscheinen darf, sondern als eine ganz natürliche Folge ihrer inneren Ordnung. Denn würde eine auf diese Art ganz unvermerkt besser gewordene Seele in das ihr besserer Zustand als ein Lohn für ihre Mühe in sich von mir ihr gegeben ward, wie es der Wahrheit nach auch also ist, so würde bald die alte Selbstsucht in ihr erwachen, sie würde so nach wohl sich noch mehr bestreben, besser und lichter zu werden, aber das nur darum, um bald noch einen besseren Lohn zu erhalten. Nicht aber darum, um in sich, um des Guten selbst willen, reiner und besser zu werden. Aus diesen leicht begreiflichen Gründen geht es denn mit der wahren Besserung einer entarteten Seele jenseits wahrlich sehr langsam vor sich. Denn so eine Seele im Dasein erhalten werden soll, da darf meine Allmacht nur insoweit auf sie einwirken, dass sie in solche Zustände ihres Lebens gerät, die ihr als eine notwendige Folge ihrer bösen Handlungen erscheinen müssen. Und nur eben dadurch ist es möglich, eine solche Seele in und aus sich wahrhaft und lebendig zu bessern. Ob früher oder später, das ist am Ende doch gleich vor mir. und gleich im Vergleiche mit der Ewigkeit, in der sich alle vergangenen und zukünftigen Zeitenläufe völlig ausgleichen. Und wie es vor mir auch gleich ist, ob ein Mensch um viele tausend Jahre auf dieser Erde früher oder später im Leibe gelebt hat. Denn in der Ewigkeit wird der erste Mensch dieser Erde vor dem nichts voraus haben, der als letzter in diese Welt geboren worden ist. Aber für die Seele selbst ist es dennoch um unaussprechlich vieles besser, so ihre Lebensvollendung so bald als möglich erfolgt, weil sie dabei erstens sicher weniger zu erleiden hat und zweitens, weil eine eifrige Seele notwendig vieles vor einer trägen und hinkenden voraushaben muss, gleich wie auch schon hier auf Erden der Wanderer, der seine Wanderung mit allem Eifer viele Tage eher beginnt, denn ein anderer, saumseliger und träger Mensch, der sich zu einer solchen Wanderung lange nicht entschließen kann. Während der Eifrige schon lange die großen Vorteile seines Eifers und Fleißes im Vollmaße genießt, hat der Träge noch kaum den ersten Schritt auf dem weiten Wanderwege versucht und sich dabei auch noch immer umgesehen und überlegt, ob er wohl auch den zweiten Schritt machen oder vielleicht doch noch länger daheim verweilen soll. Ja, wenn solch ein träger Unternehmungsgeist dann lange in großer Armut darben und schmachten muss, während sein eifriger Nachbar ihm vorangeeilt ist und sich in den Besitz großer Güter setzte, so ist dabei der Träge gegen den Eifrigen sicher in keinem irgend beneidenswerten Vorteile, sondern gerade umgekehrt. Denn wer einmal voraus ist, der bleibt dann auch schon für ewig voraus und wird von den Nachhinkern nimmer eingeholt werden. Vor mir selbst ist das freilich einerlei, denn ich bin und bleibe der, der ich ewig war. Aber zwischen den Seligkeitsgraden der Geister wird es gar endlos große Unterschiede geben. Verstehst du, mein Freund, dieses,